Der sechste Sinn. Der paranormale Call-in-Podcast mit Gerrit Quandt. Eure Geschichten, eure Erlebnisse. Offen, authentisch und respektvoll. Ihr könnt diesen Podcast hören und auch sehen. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf YouTube. Und so erreicht ihr den sechsten Sinn. Per Mail an kontakt@dersechstesinn.com. Per WhatsApp 0162 82 50 151. Auf Facebook der sechste Sinn. Bei Instagram der sechste Sinn. 6 als Zahl mit einem Punkt. Und natürlich auf YouTube der sechste Sinn. Viel Spaß nun mit der aktuellen Episode. Und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Seid gespannt und bleibt dran. Der sechste Sinn, 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 der sechste Sinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Der sechste Sinn. Ich begrüße ganz herzlich meine nächste Anruferin Elli. Elli, was ist unser Thema heute Abend?
Hallo, Gerrit. Ich freue mich, bei euch zu sein und mein Thema ist eigentlich die Wissenschaft im Ghost Hunting.
Okay, klingt auf jeden Fall schon mal so, als ob du ein bisschen mehr praktisch an das Thema Ghost Hunting / Grenzwissenschaften herangehst.
Auf jeden Fall. Also wenn man mich fragt, ob ich an Geister glaube, dann muss ich also erstmal alle Leute enttäuschen und ganz klar sagen, nein, ich glaube nicht an Geister. Genauso wenig, wie ich an Gott oder Teufel glaube. Ich sage mir, wenn ich an etwas glaube, wenn ich eine Nonne wäre und ich glaube an den lieben Gott, dann habe ich nicht die Möglichkeit, das zu hinterfragen, weil das würde mein ganzes Denken in Zweifel ziehen. Wenn ich aber sage, ich glaube an nichts, dann habe ich die Möglichkeit, alles zu hinterfragen.
Okay.
Und danach lebe ich.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal sehr große Worte, mit denen du halt gestartet bist. Gerade wie gesagt, wenn du sagst, du gibst dich da dieser Grenzwissenschaft hin, aber du glaubst nicht an Geister und kannst auch mit den restlichen, gängigen Glaubensrichtungen nichts anfangen. Versuchen wir dich mal so ein bisschen zu skizzieren, um das vielleicht noch ein bisschen mehr zu verstehen. Vielleicht magst du mal anfangen, wie so deine ersten Erfahrungen waren, für dich persönlich Erfahrungen waren im Bereich paranormale Phänomene, Ereignisse, die du vielleicht auch im eigenen Leib oder in deiner eigenen Umgebung so wahrgenommen hast.
Also die ersten Erfahrungen hatte ich so wie die meisten kleinen Kinder mit Schattensichtung, ganz normal. Später war ich dann häufiger bei meiner Oma, also bei der Mutter meiner Mutter. Und die war extrem abergläubisch und legte so für ihr direktes Umfeld Karten. Ich habe dann das oft beobachtet, saß also daneben und beobachtete einfach mal, was die so von sich gab und wie sie das machte. So, und dann, als ich etwas älter war, ließ ich mir das erklären. Und irgendwie kam mir also diese ganze Sache ein bisschen merkwürdig vor. Denn mir fiel auf, wenn also diese direkte Umfeld, Freunde, Schwiegereltern oder was weiß ich, zu ihr kam, gab es immer ein Ritual. Zuerst kamen die Leute in die Küche und dann wurde erstmal kräftig gespeist und übers Leben unterhalten. Über Sorgen, über Wünsche und was weiß ich alles. So, und dann irgendwann kam dann die Frage auf, ach, kannst du mir nicht mal Karten legen? Ich habe da ein Problem mit. So, und dann hat meine Oma das gemacht und dann sagte sie immer so ganz vorsichtig, naja, es könnte und es besteht die Möglichkeit. Und da war mir also dann irgendwann klar, okay, die Frau kennt die Leute alle persönlich. Sie hat eine intime Beziehung zu den Leuten, eine enge Beziehung zu den Leuten. Und sie hat vorher über die Probleme, die vorhanden sind, geredet. Das heißt, sie kennt die Wünsche und kann auf diese Wünsche eingehen. Und durch dieses eventuell könnte sein, wäre möglich, hat sie eine 50-50-Regel geschaffen. Das heißt, es kann eintreten oder es kann nicht eintreten. Und damit war für mich eigentlich das Thema erstmal erledigt. Also das kann es nicht sein. Das ist nicht paranormal. Sie kann nicht Karten lesen, wie man sich das vorstellt.
Genau, wir reden ja hier über den ganzen Themenbereich, diese Praxis halt. Waren das Tarotkarten gewesen, die da deine Großmutter gelegt hat? Oder waren das.
Ganz normale Spielekarten.
Ah, ganz normale Spielekarten. Wie muss man sich das denn jetzt bitte schön vorstellen? Also, wenn ich jetzt ein Pik Ass liegen habe, Pik Ass, ja, genau. Also, wenn ich jetzt ein
Ja.
Pik Siegen liegen habe, was sagt das denn schlussendlich über die Person gegenüber aus?
Also
Also.
die Karten werden immer in einer Reihe horizontal und vertikal ausgerichtet. Immer, ich glaube, ein Siebener- oder Achter Block. So, und dann wird immer geguckt über Kreuz. Und wenn da zum Beispiel der Herzkönig liegt und dann daneben liegt die Herzzehn, dann würde das heißen, sie bekommt also einen positiven Brief.
Ja, okay, ja. Ich verstehe ungefähr, was du auch damit meinst. Also, da lässt sich als außenstehende Person natürlich null draus lesen. Und wenn denn, wie deine Großmutter denn da vor den Karten sitzt und diese denn so schön drapiert und da denn halt, ja, horoskopisch mehr oder weniger, was sagt, ja,
Genau.
sie kriegen einen positiven Brief. Ja. Kann passieren. Also die Chancen stehen nicht schlecht, dass man halt generell mal einen Brief bekommt. Und manchmal ist auch was Positives drin.
50-50-Regel.
Genau, und ne, auch wenn es eine enge Familienangehörige von dir ist, fingst du damals schon an, das Ganze in Frage zu stellen. Wie alt warst du da zu der Zeit ungefähr?
Ja, wie alt war ich da? So 6, 7 vielleicht.
Ja.
Als mir dann aufging, da stimmt irgendwas nicht, das funktioniert so nicht.
Ja. Hast du deine Großmutter auch mal darauf angesprochen oder sie denn ja, mehr oder weniger mit ihr darüber
Nein.
gesprochen, dass du das vielleicht auch wissen möchtest, wie das funktioniert oder ob sie dir da
Also
mehr
ich habe
zu
es
sagen
mir
kann?
erklären lassen und wie sie die Karten liest. Und danach kam ich ja dann auf den Gedanken, die ganze Situation einfach mal zu beobachten. Also von Anfang an vom Erscheinen der Leute, bis sie wieder ging.
Ja.
Und ich habe sie dann nicht drauf angesprochen, weil ich sie natürlich nicht verletzen wollte, ihr auf den Kopf zu sagen wollte, dass sie da eben sich irgendwelche Dinge aus den Fingern saugt.
Ja, du hast also für dich persönlich deine Schlüsse daraus gezogen und ja, kannst das Ganze natürlich auch aus dieser eigenen Erfahrung relativieren halt, ne? Wenn du jetzt auch heutzutage zum Beispiel ähnliche Praktiken siehst. Wie denkst du darüber, wenn du jetzt jemanden zum Beispiel beobachtest oder etwas davon mitbekommst, wenn jemand das professionell anbietet, dieses Tarotkartenlegen? Ist das für dich komplett ausgeschlossen, dass da jemand sowas kann? Oder siehst du da noch mehr oder weniger auch bei einigen oder anderen Leuten eine mediale Fähigkeit dahinter?
Also bisher habe ich noch keinen gefunden, der tatsächlich eine mediale Fähigkeit aufzeigte. Entweder war es Hot Reading, also die Person wusste vorher schon einiges, beziehungsweise hat einiges in Erfahrung gebracht durch Googlen. Oder es war Cold Reading, das heißt, wenn ich also am Finger, wo man normalerweise seinen Ehering trägt, kein Ehering mehr habe, aber einen Abdruck, dann muss ich entweder geschieden sein, frisch, relativ frisch, oder ich muss Witwe sein. Und daraus kann man eine ganze Menge Schlüsse ziehen, auch anhand der Kleidung, dass man zum Beispiel wenig Geld hat oder sehr viel Geld hat. Da lassen sich überall Rückschlüsse ziehen, und von daher habe ich also noch niemanden erlebt, der mir irgendwas sagte, was dann für mich eine absolute Überraschung gewesen wäre.
Guter Punkt. Also Cold Reading und Hot Reading. Das sind zwei ja, Beschreibungen, die ich vorher noch nicht kannte, aber sie erschließen sich gerade mir absolut, so wie du es halt beschreibst, wenn Klient zu einer Person geht, die dann halt das von sich behauptet, dieses zu können, und sie stehen in irgendeiner Art und in einer Beziehung. Ja, es ist ja sogar so, auch so, wenn ich halt zu so einer Person gehe, bin ich dem Thema ja generell schon mal aufgeschlossen, und ich versuche natürlich auch meine Erwartungshaltung, dass ich jetzt mit irgendeinem Ergebnis von diesem Kartenlegen halt dort ja, weggehe. Und wahrscheinlich ja, interpretiere ich unheimlich viel in das hinein, was mir da gesagt wird, und hinterfrage das gar nicht im weitesten Sinne von, puh, das war aber total hanebüchend oder das war ja so horoskopisch, das passt ja auf jeden hinauf. Naja, man legt sich das, glaube ich, schon relativ passend hin, dass man auch ja, sich selbst dafür rechtfertigen kann, dass man halt sich darauf eingelassen hat. Und natürlich die Person, die es auslegt, also sprich, die die Karten legt, ich will da, wie gesagt, auch keine Nestbeschmutzung betreiben, aber ich gehe da schon in großen Schritten mit dir mit und denke mir auch, da sind viele dabei, die sind einfach sehr geschult oder einfach sehr gut da drin, Menschen zu lesen. Und das hat nicht viel mit, wie gesagt, mit einer spirituellen oder mit einer paranormalen Ader zu tun, sondern das hat echt was damit zu tun, dass die einfach verdammt gut da drin sind, Menschen zu lesen. Und das ist auch bestimmt eine nicht gerade von jedem mitgenommene Fähigkeit. Aber ja, Elli, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, ja, wie gesagt, der da vielleicht den einen oder anderen Zuhörer da draußen jetzt auch irritiert oder zumindest auch mal ein bisschen wach macht, weil es
Hoffe
ist,
ich sehr.
das ist,
Weil es gibt
ja.
ja ganz viele Leute, die tatsächlich zu so einem Wahrsagern gehen und da auch unheimlich viel Geld lassen und im Grunde genommen dann eigentlich nur Möglichkeiten hören, die eventuell eintreten könnten und die dann. Es ist ja auch immer der Versuch, dann die Möglichkeit für sich selbst zu schaffen. Und das kann man auch, eben auch machen, ohne dass man zu einem Wahrsager geht. Ne? Wenn ich mir sage, also ich will nächste Woche das Buch lesen, dann brauche ich nicht einen Wahrsager dafür, um das zu machen.
Ja, also wie gesagt, es ist wahrscheinlich ein ganz großer Löwenanteil da draußen von diesen Menschen, die diese Praxis durchführen, die das wirklich ja, absolut berechnend durchführen. Hältst du es denn wirklich, wirklich für 100% ausgeschlossen, dass es da draußen nicht auch welche gibt, die das, die diese Gabe haben, die diese Fähigkeit haben?
Ich kann es nicht ausschließen. Dann würde ich ja an etwas glauben, wenn ich es ausschließen würde. Es kann ja durchaus sein, dass es Menschen gibt, die das tatsächlich können, zum Beispiel am Telefon. Ich sage nur Hallo und dieser Mensch sieht mich nicht, der hat keinen Namen, der hat keine Daten, nichts und haut dann irgendwas raus, wo ich sage, aha, also. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, richtig. Also wie gesagt, das halte ich nämlich tatsächlich auch nicht für ausgeschlossen, gerade wenn es denn so in den Bereich geht, dass jemand das komplett ohne eigenen Nutzen, unentgeltlich und wirklich so aus einer, ja, aus einer Situation heraus, die man einfach, die überhaupt gar nichts irgendwo damit zu tun hat, dass da derjenige daraus Profit schlägt, ja. Auch vielleicht auf längere Sicht natürlich nicht. Also das kann ja natürlich sein, dass sich daraus ein Gespräch, ein Dialog oder sogar eine Beziehung halt aufbaut. Aber wenn das alles ausgeschlossen ist und trotz alledem dort irgendwas passiert, ja, also geben wir dem natürlich auch Raum zur, ja, zur
Ja,
Interpretation,
natürlich,
ne?
natürlich. Ich schließe gar nichts aus.
Gut, sehr gut. Das war schon mal ein interessanter Einstieg, wie du halt in deiner frühen Jugend, Schrägstrich in deiner Kindheit, ja, Erlebnisse in dieser Art und Weise hattest. Das mit den Schatten, das hast du gerade in so einem Nebensatz am Anfang kurz erwähnt. Was war das gewesen, als du noch klein warst?
Ja, das ist so dieses Normale gewesen, was viele kleine Kinder haben, dass sie eben schwarze Schatten sehen, die ihnen durchs Zimmer huschen, dass Kinder vor irgendwas Angst haben, dass sie aufwachen, weil sie irgendwas hören und dann anfangen zu schreien. Also dieses ganz Normale.
Ja. Schwierig, ne? Fantasie spielt dann wahrscheinlich auch viel mit rein bei bei unseren kleinen Mitmenschen. Es gibt aber auch immer wieder die Stimme, und da bin ich auch ein relativ großer Freund von der Theorie, dass man sagt, dass die Kinder halt noch, ja, unbeschwerter sind, unbefleckter sind, dass sie halt einen offeneren Kanal haben, was solche Empfänglichkeiten halt angeht. Was sagst du dazu?
Jein, jein. Das meiste ist tatsächlich, dass sich das Gehirn ja erst entwickelt und Kinder vollkommen anders verarbeiten als Erwachsene. Und ja, ob Kinder tatsächlich einen offenen Kanal dafür haben, es ist wirklich schwer zu sagen, was bei Kindern einfach aufgrund ihrer fehlenden Lebenserfahrung, dass sie da irgendwas sehen oder fühlen, denken, und dass das irgendwas mit offenem Kanal zu tun hätte. Also ich kann das nicht so ganz.
Ja, es ist schwierig halt, ne? Also wie gesagt, gerade aktuell oder in den letzten vielen Jahrzehnten sind natürlich auch mediale Einflüsse, was Kinder so aufschnappen halt, ne? Also keine Ahnung, irgendwie Fernseher, Computer oder irgendwelche anderen Sachen, die ja über irgendwelche Bildschirme oder irgendwelche Radiosender halt flackern und die Kinder halt aufnehmen, oder in irgendwelchen Zeitschriften natürlich auch. Sowas wird natürlich, du hast recht, das Gehirn entwickelt sich. Das sind diverse Schübe, die halt Kinder durchmachen. Und da kann natürlich unheimlich viel von Erwachsenen auch hineininterpretiert werden, indem Kind mehr oder weniger so, ja, etwas auf die Zunge gelegt werden. So von wegen so, ja, das war so und so gewesen, weil das Kind hat auch sowas Ähnliches erwähnt. Also wahrscheinlich von beiden etwas, aber also.
Gerade wenn ein Kind vielleicht auch noch durch die Eltern oder Großeltern geprägt wird, ne? Wenn die sich also selber mit diesen Themen befassen oder besonders religiös sind, dann kommen ja Kinder auch direkt in den Bezug zu Geistern und
Ja.
was weiß ich alles. Und da reagieren Kinder natürlich drauf, ne?
Ja, ist nicht auszuschließen, und wie gesagt, ist auch ein ernstzunehmendes, diskutabler Punkt, definitiv. Ich einfach nur mal so philosophisch durchgesponnen, wenn aber tatsächlich, du hast ja völlig recht, wenn man da so einen religiösen oder so einen tiefgläubigen Hintergrund halt hat, und das Kind wächst damit auf, wer sagt denn einen, dass dieses tatsächlich nicht auch sogar diese Brücke oder diese Wahrnehmung halt sogar noch erleichtert, dadurch, dass das Kind halt schon in frühen Jahren dem offener oder weicher halt gestellt wird. Also wie gesagt, das ist nur so ein philosophischer Gedankenansatz, den man da halt auch draus haben könnte, weil vieles, wie gesagt, sehe ich auch, das ist viel Interpretation dabei, aber wir geben dem auch wieder Raum zur, ja, zur Interpretation beziehungsweise zum kann sein. Lassen wir es mal
Ja,
so,
natürlich,
lassen wir das auch
natürlich.
mal so stehen. Elli, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Das mit den Karten und das mit mit deiner eigenen Erfahrung haben wir ja schon mal so ein bisschen angekratzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen mal einfach so ein bisschen in deiner Biografie weiter, und du sagst mal Stopp und erzählst mir mal so den nächsten Part.
Ja. Ich habe dann, ich glaube 2005, habe ich angefangen, mich intensiv mit Paraforschung zu befassen. Das heißt, ich habe mich mit Bender befasst, ich habe mich mit Ducadu befasst, ich habe dann mir eine Gruppe in Berlin gesucht. Da kam es allerdings nie zu einer Untersuchung. Und dann im Laufe der Zeit kamen noch einige Gruppen dazu, aber das war irgendwie nie so das, was ich eigentlich gesucht habe. Ich bin ja eher so in die wissenschaftliche Ausrichtung. Das heißt, ich möchte wissen, gibt es Geister? Wenn ja, woraus bestehen sie? Welchen Sinn hat es, dass es Geister gibt? Und das wird mir alles zu wenig hinterfragt. Und von daher habe ich dann vor 2 Jahren verzichtet, dann weiter Mitglied einer Gruppe zu sein. Ne?
Also wir sprechen, du warst dann halt, du hast dich einer ja, paranormalen Crew angeschlossen, Volksmund sagt oder in Neudeutsch sagen es mal jetzt ja auch Ghost Hunter
Ghost
Gruppe.
Hunter.
Genau, so einer hast du dich halt angeschlossen. Und kurze Frage noch, bevor wir da weitergehen. Du sagst, 2005 hast du dich dann mit Tonbandaufnahmen beschäftigt und anderen diversen Praktiken. Das ist ja dann doch sehr rational und wissenschaftlich auch an dieses Thema also geht es heran. Aus welcher Ambition kam das von dir, dass du dich jetzt denn damit doch noch beschäftigt hast, obwohl du dich eigentlich schon mehr oder weniger doch relativ von diesem ganzen Spektrum distanzieren konntest eigentlich oder das zumindest für dich mehr oder weniger in eine Schublade packen konntest.
Naja, ich habe natürlich wie viele andere damals auch gerne die Ghost Hunter-Sendung Tabs gesehen. Und habe mich dann gefragt, okay, was steckt denn eigentlich nun wirklich dahinter? Klar, bei den Amerikanern ist es klar, das sind Serien, die nach einem Skript laufen. Und die sind in einer Schauspielervereinigung und so weiter und so fort. Okay, das kannst du also nicht so ernst nehmen. Aber wir haben ja hier auch Gruppen. Und da fing ich dann an, wirklich darüber nachzudenken, wie läuft das eigentlich? Wie kommen die Stimmen auf das Tonband? Das kann ich mir also bis heute nicht erklären. Und manchmal frage ich mich, ob die Stimmen tatsächlich vorhanden sind oder ob sie einfach nur in unserem Kopf sind, dass wir sie unbedingt hören wollen, weil ja, weil das eben Geister nach unserer Vorstellung sein sollen.
Der Punkt ist ja vor allen Dingen auch, du bekommst ja durch diese vermeintlichen Materialien, die dann da soweit aufbereitet wurden, geschnitten wurden, ja, wie gesagt, dem Zuschauer soweit mundgerecht serviert werden, bekommst du ja ein fertiges Endprodukt. Und ja, entweder schmeckt es dir oder es ist gar nichts für
Oder
dich.
du kochst selber.
Genau. Richtig. Und das ist ja eigentlich ein ganz, ganz guter Ansatz zu sagen, ja, ich habe Interesse daran, aber ich kann im weitesten Sinne nicht ganz, ja, ich gehe nicht ganz konform mit dem, was ich da sehe. Das muss ich ein
Ja.
bisschen, da muss ich mal schauen, ob ich da nicht auch alleine Ergebnisse bekomme. Also das war dann so im
Richtig.
Prinzip Initialzündung gewesen.
Genau.
Dann hast du dir in Berlin eine Crew gesucht, ja, und bist dann nicht ganz glücklich geworden, wenn ich das so richtig aus deinen Worten heraus gehört habe.
Richtig. Wir haben keine Untersuchungen durchgeführt, weil der Leiter dieser Gruppe wollte also generell Genehmigungen haben, auch für öffentliche zugängliche Räume. Und
So Lost
ja,
Places und sowas wahrscheinlich, habt ihr euch denn da
genau.
überlegt, oder?
Es gibt ja in Berlin unheimlich viel Gebiete, wo zum Beispiel Bunker sind. Und wo man also ganz frei hingehen kann und kann die also untersuchen. Ne? Da braucht man keine Genehmigung. Und der Gruppenleiter wollte also generell eine Genehmigung haben. Und das ist in Berlin so gut wie unmöglich, da eine Genehmigung für irgendwas zu kriegen.
Ja.
Und von daher war ich da natürlich dann nicht ganz glücklich, dass man da tatsächlich nichts machen konnte. Ne?
Ja, du, es gab keine richtigen Praxiseinsätze im weitesten Sinne. Ihr habt wahrscheinlich nur viel in der Theorie euch ausgetauscht und war es dann auch 2005, jetzt muss ich überlegen, wie weit da ungefähr so die Technik war, was denn halt Grenzwissenschaften, Dokumentation dahin ausging. War es schon zu der Zeit auch sehr technisch affin ausgelegt? Also ich spiele jetzt mal so ein bisschen dir den Ball zu im Sinne von, es gibt ja doch auch, wenn man sich vieles so heutzutage anguckt, was da draußen publiziert wird, diverse Teams, die sind ja bis unter die Zähne an technischen Spielereien bewaffnet. Und da fragt man sich dann schon so, okay, was glaubt ihr, was
Nee,
passiert da jetzt?
also mir hat also grundsätzlich erstmal ein Diktiergerät ausgereicht, ne?
Also dir persönlich ja
Und
und die Crew, wie wäre sie theoretisch denn so aufgestellt gewesen?
eigentlich auch nur mit, damals gab es ja noch Super 8,
Ja.
so, und dann Diktiergeräte.
Ja.
Diese ganzen Erfindungen, die es heute gibt, Erfindungen in Anführungsstrichelchen, die gab es ja damals noch gar nicht.
Deswegen auch gerade so die Frage, aber ich habe es mir im Prinzip schon selber beantwortet zu so 2005. Wahrscheinlich waren da diese ganzen Spielereien noch nicht so entwickelt, beziehungsweise einfach auch gar nicht so praktikabel gewesen. Also relativ klassisch mit, so hätte es eigentlich laufen sollen, wenn denn dieser Praxiseinsatz auch stattgefunden hätte, mit, ja, mit seinem Diktiergerät, mit einer Kamera und einer guten Note halt Menschenverstand, Schrägstrich, Bauchgefühl. In sich in
Und
solche
Mut.
Situationen, genau, und Mut, sich in solche Situationen halt hineinbegeben. Schade, schade, hat nie stattgefunden. Wäre dir natürlich sehr recht gewesen, da dann halt, ja, war das für dich eine Option gewesen, sowas alleine zu machen?
Ja, das habe ich dann vor 2 Jahren angefangen, dass ich dann alleine losging. Und ja, alleine ist nicht ganz einfach. Gerade als Frau, also nachts durch den Wald zu stampfen, komplett alleine, und zu einem Bunker zu kommen, ist doch ein merkwürdiges Gefühl, habe ich dann irgendwann festgestellt, ne?
Ja, das ist natürlich, ich persönlich könnte es auch nicht, ganz klar. Und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch auf deine eigenen Zeichen, die du eventuell empfängst, also sprich sowas wie eine Temperaturschwankung, die du einfach an deiner eigenen Haut wahrnimmst, oder vielleicht einen Geruch, ein Geräusch oder irgendwie generell etwas, was man ja ganz klassisch eine Gänsehaut. Ich glaube, wenn man selbst mit sich so beschäftigt ist, dass man einfach ja Angst hat in der Situation vor der Situation,
Ja,
dann
die Gänsehaut hat man ja dann im Grunde genommen eigentlich wegen seiner eigenen Angst und nicht
genau.
wegen dem, was da eventuell passieren könnte.
Ja, deswegen, es ist auch nicht böse gemeint. Also ich finde, kann es super nachvollziehen, dass man einfach sich dieser Ausgesetztheit gar nicht, ja, doch, also wenn man sich ihr stellt, dann kann man aber einfach nicht mehr objektiv wissenschaftlich arbeiten, weil, ja, ich weiß nicht, vielleicht kommt man tatsächlich in so einer Situation in einer Art Tunnel, sage ich jetzt mal, dass man dann abschaltet und dann seiner Forschung halt nachgehen kann. Aber ich denke, es gibt wenige, die das halt so solo und komplett ja, ausgefiltert von seiner Umwelt durchziehen können. Ne?
Ja,
Nun
leider.
gut, ja.
Ja, und dann sehr viel später, 2006 habe ich dann geheiratet, 2007 wohnte ich in Potsdam und bin dann mit meinem Mann häufiger mal nach Biellitz gefahren und haben dann auch dort diese ehemalige Heilstätte besucht
Wo war
und
das in? Ich habe
einfach.
das akustisch nicht verstanden.
In Biellitz.
Ja,
Biellitz.
Biellitz. Ja, die kennt man. Die kommt in. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, in ein, zwei ja, nicht ganz einfachen Horror-Stories kommt sowas, glaube ich, auch vor. Also kommt diese
Ja,
Heilstätte
ja,
auch
ja,
vor,
ja.
ne? Ja.
Häufiger, ja.
Da klingt der Name irgendwo her. Ja.
Heute nun nicht mehr, nachdem sie ja 2007 verkauft worden ist und heute der Eigentümer zu Recht ganz hart gegen die Leute vorgeht, die da also unberechtigt sich aufhalten. Aber damals gab es diesen Eigentümer noch nicht und da konnte man sich also dann noch frei bewegen.
Okay.
Und dann sind wir da also wieder mal spazieren gegangen und irgendwann kamen wir dann also auch an die Chirurgie und normalerweise haben mir diese Gebäude überhaupt nichts ausgemacht. Also wir sind da durchgelaufen und haben uns die neuen Graffitis angesehen, was weiß ich. So, und diesmal stand ich dann also vor dieser Chirurgie, vor deinem Eingang und hatte irgendwie das Gefühl, also da solltest du jetzt auf gar keinen Fall reingehen. Ich konnte das überhaupt nicht zuordnen. So, und ja, nun bin ich nicht so, dass ich also grundsätzlich auf meine Gefühle höre, also rein da. So, und mein Mann trottete dann so langsam hinter mir her und ich ging dann in den ersten Stock und dann in den Flügel, wo also links die Fenster und rechts die Türen waren zu den einzelnen Patientenzimmern. So, und hatte aber die ganze Zeit irgendwie ein ganz merkwürdiges Gefühl. So, und auf der Hälfte in etwa in dem Gang blieb ich dann stehen, weil ich hatte plötzlich so ein Angstgefühl. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Und mein Mann kam dann von hinten nachgetrottet, stand dann neben mir, sagte, du bist ja kreideweiß, willst du raus? Und ich habe dann einen Augenblick gezögert und habe mich entschieden, also da drin zu bleiben. So, und dann sind wir also den Gang weiter bis zum Ende, drehten uns um. Und nun muss man sich vorstellen, die Türen, die hängen also nur noch zum Teil in den Angeln. Manche hängen vollkommen schief und sind am Boden mehr oder weniger festgekeilt. So, und an diesem Tag, das war ein April, ein wunderschöner Sommertag im Grunde genommen, kaum Wind und die Türen, die schwangen so ganz sanft immer hin und her. So, und als wir dann am Ende waren und so umdrehten, da sahen wir plötzlich, wie die Türen alle auf einmal aufknallten, dann zurückknallten und dann wieder anfingen, ganz normal zu schwingen, so wie vorher auch. So, und selbst die Türen, die am Boden festgekrallt waren, schwangen wirklich mit Gewalt auf. So, und ja. Uns war dann beiden nur noch raus da. Und wir gingen dann also praktisch zum Hintereingang und sind dann auch weg, ne? Und mein Mann hat sich dann nachher geweigert, dann nochmal reinzugehen. Und das ist also das einzige Erlebnis bis heute, was ich gehabt habe, was ich nicht zuordnen kann.
Ja, vor allen Dingen, es war ja kein Ausfall im Sinne von, dass es irgendwie eine Wahnvorstellung war. Ihr wart ja zu
Nee,
zweit.
es war auch kein Sturm oder ein starker Windzug. Wäre es ein starker Windzug gewesen, wir standen ja direkt in dem Gang drin, dann hätten wir also diesen Windzug hätten wir also auf jeden Fall mitkriegen müssen, ne? Und der war nicht vorhanden.
Ja, und das ist ja, wie du schon sagst, das ist ja alles zerfallen, beziehungsweise die Zeit nagt an diesem Gebäude und die
Ja.
Türen hängen noch so auf dem letzten Scharnier da mehr oder weniger drin. Und ja, dann diese Entladung, dieses Phänomen, was auch immer, wie man das auch immer deuten soll, auf jeden Fall knallen da die Türen regelrecht zu, auf und danach, ja. Pendeln sie wieder so, wie sie vorher halt sich leicht bewegt haben. Ne?
Ja, genau.
Meine
Das
Herren.
war
Und
so richtig.
bevor wir es vergessen, du hattest vorher schon innerlich das Gefühl gehabt, eigentlich sollten wir jetzt schon umdrehen.
Ja. Also dieses Gefühl hatte ich bisher ganz selten in meinem Leben. Und wenn, dann war da wirklich irgendwas, wo ich mir sagte, okay, also Das ist wirklich ein Gebäude, das ist einsturzgefährdet, da solltest du nicht reingehen. Ne? Aber dieses Gebäude ist ja selbst nicht einsturzgefährdet. Das ist eben nur alt und hängt alles irgendwie ein bisschen krumm und schief,
Ja.
aber zumindest in dem Stockwerk ist nichts.
Ihr seid denn da zügig raus?
Ja.
Und dein Mann hat sich auch bis dato, beziehungsweise dann auch danach geweigert, dort auch wieder hinzugehen. Gilt das
Ja.
auch für dich? Bist du da nochmal wieder gewesen?
Nein, ich bin dann nicht mehr hin, weil ich bin dann wieder nach Berlin gezogen, also 50 Kilometer weg. Und das Haus wurde, oder diese ganze Anlage wurde ja verkauft.
Ja.
Und der Eigentümer wohnt also direkt auf diesem Grundstück. Und der stellt also ganz schnell Strafanzeige. Dieser Film mit der Heilstätte, der ja eigentlich in Belitz gedreht werden sollte, der wurde ja da auch nicht gedreht, weil der Eigentümer gesagt hat, er will also mit Geistern und sowas nicht in Verbindung gebracht werden, sondern das wurde ja dann in Grabowsee gedreht. Ne?
Ah, das ist interessant. Ja gut, jetzt hätte man denn, hättest du denn, wenn du da die Kraft und ja, wie soll ich sagen, den Mut gehabt hättest, hättest du sehr, sehr zeitnah nach diesem Ereignis wieder machen müssen. Aber ich glaube, da ist man erstmal so paralysiert. Nee, da lässt man dann erstmal wahrscheinlich die Finger davon, beziehungsweise man versucht sich da erstmal zu sortieren. Und naja, gut, wie gesagt, dann hast du ja schon gesagt, du bist dann wieder zurück nach Berlin und mittlerweile ist das ganze Ding wieder in privaten Händen und der Eigentümer macht da dicht. Du sagst, der wohnt da sogar auf dem Grundstück. Och, den müsste man doch auch mal am Telefon haben, dass der bestimmt so zu erzählen hat.
Ich glaube, der will das nicht.
Ich
Der
kann
will
mir
sich
das,
ein Haus.
ich weiß gar nicht wieso, aber ich glaube, der will wahrscheinlich überhaupt gar nicht damit zu tun haben. Aber ich würde da echt mal Mäuschen spielen, ob der nicht tatsächlich irgendwie so ein paar Sachen, ja, nicht vielleicht auch sogar erlebt hat. Oder ob der wirklich so strange ist, dass er strange ist, so straight ist, dass er sagt, nee, das ist alles Hokus Pokus. Ich gebe da nichts drauf. Das ist keine Ahnung. Es ist eine Immobilie
Ob
für
man
mich.
darauf antworten würde, ich weiß
Ich
nicht.
weiß es nicht, vielleicht hört er uns ja zu, wahrscheinlich nicht. Sehr interessant, aber gerade aus deiner Perspektive finde ich das halt sehr interessant, weil du hast ja doch schon so die ein oder andere Meinung ganz klar zu dem, was man so ja, allgemein zu Geistern, Spukerlebnissen, auch der analytischen Wissenschaft, wie man da rangeht und auch die Praxisen dazu, wie man da rangeht. Das hast du ja schon sehr schön skizziert. So haben wir ja schon mal ein interessantes Bild halt von dir erhalten. Und das ist echt so ein Thema, wo du sagst, oder das ist halt so ein Ereignis, wo du sagst, nee, da ist, kann ich nichts,
Kann ich nicht einordnen.
kann ich nicht einordnen, kann ich einfach keinen nachvollziehbaren ja, Grund zu erarbeiten, warum diese
Genau.
Türen in diesem Moment ja das gemacht haben.
Ja, und warum meine Gefühle so waren, wie sie waren.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Wie schaut es denn heute aus? Du bist wahrscheinlich dem ganzen Thema durch dieses Ereignis hast es nicht, du hast dich diesem Themenbereich nicht komplett abgewandt, oder?
Richtig, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich arbeite ja in einem Museum und das ist also ein ganz, ganz altes Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, gehört zu einem Gebäudekomplex. Und da wäre ich natürlich gerne mal bereit, so eine Untersuchung zu machen, wenn mich mein Chef lässt, ne?
Wie würdest du die denn machen mit deinen aktuellen Gerätschaften, Schrägstrich, mit deinen, ja, mit deinem sechsten Sinn oder wie würdest du da
Nee,
rangehen?
nee, also ich habe ja Videokameras, ich bin ja vom Beruf Fotografin, habe also mehrere Fotokameras, ich habe Diktiergeräte und das würde mir im Grunde genommen ausreichen, da mal auf diesen verschiedenen Etagen was aufzubauen und dann ja, mal gucken, was kommt
Mal gucken, was kommt.
oder
Würdest du
ob.
denn auch die Naja, du sagst ja, Geister kannst du so gesehen nichts mit anfangen, mit der Begrifflichkeit, beziehungsweise, ja, du hast schon gesagt, du möchtest am liebsten eigentlich die Struktur, beziehungsweise den Aufbau oder den Hintergrund schon wissen, warum, wieso, weswegen, sind sie so, wie sie sind oder sind sie überhaupt so, überhaupt da? Würdest du aber denn angenommen, wünscht dir was, Elli, du darfst nächstes Wochenende in euer Museum auf, ja, auf die Spuren dieser Jenseitigen vielleicht gehen. Würdest du denn auch sie ansprechen und versuchen, auch auf dieser, ja, verbalen Ebene mit ihnen in Kontakt zu treten, während du das Ganze im Hintergrund aufzeichnest?
Das mache ich auf jeden Fall, weil ich ja irgendwie hoffe, dass es mal eine logische Reaktion gibt. Also etwas, was ich nachprüfen kann, wo ich zum Beispiel anschließend ins Archiv gehen kann und kann sagen, okay, die Reaktion, die ich erhalten habe, die lässt sich in Einklang bringen mit einer Urkunde. Auf sowas hoffe ich.
Ja, genau. Da haben wir letztens auch in der Grenzfrequenz mit Janos habe ich da noch drüber gesprochen, beziehungsweise Janos schmiss mal so eine These auf. Ich versuche sie mal eben in zwei, drei Sätzen runterzubrechen, mal sehen, was du dazu sagst. Und zwar gibt es ja immer wieder dann halt auf paranormalen Untersuchungen die Ansprache so: Hallo, ist hier jemand? Möchtest du mit mir sprechen? Sprich in mein Mikrofon hinein. Also wie gesagt, Janos persönlich auch nicht ausgeschlossen. Genau das Gleiche. So geht man halt in erster Linie in diese Investigation hinein. Nun kam er letztens mit der Idee, beziehungsweise mit der These, dass das ja, wenn überhaupt da eine erdgebundene Entität, eine Seele, was auch immer da sein sollte oder vermutlich auch sogar ist, aus welcher Ambition sollte sie dann auf so eine banale, ja, 0815-Frage halt antworten? Und wie du jetzt gerade auch sagst, deswegen kam ich jetzt auch nochmal da drauf und deswegen möchte ich dich das auch fragen. Du sagtest, angenommen, man hätte sogar Urkunden oder irgendetwas, wo man etwas verifizieren könnte. Siehst du das so, dass man, wenn man so verbal mit denen in Kontakt tritt, dass es sinniger ist, eine viel tiefer gehende Kommunikation anzusprechen. Also sprich, man wüsste vielleicht sogar, wer da sein könnte. Man spricht ihn auf explizite historische Ereignisse an oder man sucht sich irgendwie einen Ankerpunkt oder einen Angriffspunkt aus, wo man einfach direkt auf eine viel emotionalere, tiefere Ebene halt mit vermeintlicher Identität sprechen könnte. Also ist das.
Also du meinst, dass ich vorher schon Informationen habe und die dann einbringe?
Genau, weil, wie gesagt, so banale Fragen, so hallo, ist hier jemand und möchtest du mit mir sprechen? Warum sollte, wenn dort auf der anderen Seite oder wenn dort etwas zwischen den Welten ist, das darauf antworten, weil vielleicht kostet es diesem Geist, wir wissen ja nicht, wie so ein Geist aufgebaut ist, vermutlich ist es irgendwie ein Energiehaushalt, der da vonstatten geht, aber warum sollte er diese dafür verbrauchen, um damit in Kontakt mit uns zu treten, für solche, ja, ich sage es nochmal, für solche banalen Fragen?
Naja, ich denke mal, wäre es tatsächlich irgendwas, was vom Menschen als Rest übrig bleibt, dann wäre ja eine ganz normale Unterhaltung wie zwischen uns beiden auch ganz normal, dass wir also fragen den anderen, wie heißt du, wie geht's dir, wo wohnst du, wann bist du geboren, welchen Beruf gehst du nach? Das wäre also für mich dann ganz logisch, nun, dass ich solche Fragen stelle und ich prüfe lieber hinterher nach. Umso weniger ich weiß, umso besser. Weil ich mir sage, wenn ich zu viel weiß, kann ich vielleicht auch zu viel von mir selbst in diesen Beitrag geben. Ne?
Ist, wie gesagt, ist nur so ein Gedankengang, den wir neulich hatten. Und wir hatten es auch schon in einer Episode Grenzfrequenz, hatten wir es mal angerissen, kurz besprochen. War nur so ein Gedankengang, den wir einfach so mal hatten. Und wie gesagt, da du ja auch tiefer in dieser Materie halt drin bist, dachten wir, oder dachte ich mir jetzt gerade so, okay, das wäre dann auch mal eine interessante Meinung. Aber wie du, ist auch völlig korrekt, wenn du sagst so, hey, ja, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, die Entität ist ja im weitesten Sinne in seinen Zügen nach wie vor menschlich. Da wird auch eine grundsatzmenschliche Diskussion oder ein Verhalten im Sinne von, hallo, wie geht es dir? Kann ich dir helfen? Etc. pp. Natürlich auch auf eine Resonanz halt stoßen. Ne?
Natürlich auch so, ja.
Ja. Sehr schön. Elli, das war eine interessante und sehr aufschlussreiche Geschichte, Lebensgeschichte. Ich sag das immer wieder, Geschichte mag ich eigentlich gar nicht so gerne sagen. Ist ja nicht, dass du hier mir Märchen erzählst, sondern du hast mir jetzt ja tatsächlich so deine Biografie ja innerhalb der letzten knappen 40 Minuten ja, skizziert. Und vor allen Dingen finde ich sehr interessant, dass du da interessiert bist, aber auch skeptisch und analytisch herangehst an diese Sache, an das ganze
Und
Thema.
keine ablehnende Haltung habe. Das ist für mich also ganz wichtig, weil das wird also Skeptikern sehr gerne unterstellt, dass die eine ablehnende Haltung haben und beweisen wollen, dass es das nicht gibt. Also grundsätzlich alles komplett in Frage stellen und versuchen, Beweise dagegen zu finden.
Ja.
Und genau das mache ich nicht, sondern ich lasse alles für mich selbst offen und schaue, ob ich etwas finde oder nicht, ne?
Sehr schön. Ist das noch eine Option für dich, dann dich irgendwo im Raum Berlin noch einem Team anzuschließen, beziehungsweise so halt auch praxisnah draußen investigieren zu können, indem du dich halt, ja, wie gesagt, Leuten anschließt?
Im Prinzip ja, wenn es passt,
Ja,
klar,
naja,
warum
genau.
nicht?
Genau, wenn es passt, ne? Weil, wie gesagt, ist bestimmt auch ein Reizthema für viele. Es gibt halt unheimlich viel, ja, wo man vielleicht auf den dritten Blick schon merkt, ah ja, naja, okay, ob
Ja, ich
das so
mache
ganz
das eben
stimmt.
nicht, um andere Menschen zu unterhalten,
Ja.
sondern um tatsächlich mir Gedanken für mich selber zu machen, ne?
Genau. Und vielleicht ein bisschen mehr der Frage oder einer Antwort auf die Frage nahe zu kommen, was passiert mit uns, nachdem wir sterben? Oder was ist der große Sinn
Ja.
vielleicht dahinter? Ne? Das ist ja die Frage, die wir uns eigentlich
Und
alle stellen.
wie passiert es dann? Den Sterbevorgang kennen wir ja.
Genau.
Was dann passiert, aber passiert dann noch was?
Genau.
Das ist ja die große Frage.
Das ist wirklich die große Frage. Und auch mit meinem kleinen Podcast versuche ich ja auch so einen Beitrag dabei zu leisten. Gerade Stimmen wie von dir und auch von den anderen Anrufern, die ich immer habe, es sind ja doch sehr, ja, wie soll ich sagen, es sind einfach sehr menschlich nahe Gespräche. Das sind halt, ich habe keine Scripts, beziehungsweise keine, ich weiß ja nie, was da so kommt, bis auf zwei, drei Schlagwörter oder einen relativ oberflächlichen Dialog, den ich halt vorher mit meinen Anrufern pflege. Und dadurch finde ich mittlerweile, so rückblickend, hat man unheimlich viele Blickwinkel auf immer wieder ähnliche Phänomene oder zumindestens ja, Erlebnisse. Und auch das
Ich
kann.
höre deinen Podcast sehr, sehr gerne.
Das danke, das ehrt mich sehr, dass du das so sagst. Und da danke ich vor allen Dingen auch jedem Anrufer, so wie dir natürlich auch, dass ich da auch ja auch ne, diese Vertrauensbasis halt auch irgendwo suggerieren kann, damit ihr natürlich auch ja euch
Öffnen.
ja weiter tatsächlich öffnet. Ne? Also es ist einfach so
Es
und
ist ja nicht, es ist ja für viele nicht einfach, weil man ja sehr schnell als irre abgestempelt wird. Und da
genau.
braucht man schon eine gewisse Vertrauensbasis.
Genau. Und absolut auch von meiner Seite immer wertfrei, offen, Man kann über alles reden, man kann auch gerne dann im Dialog auch mal hinterfragen und mal schauen, ob man da noch vielleicht einen anderen Ansatz vielleicht auf das Gegebene, was man so erzählt, nochmal findet und da noch Gedankenanstöße halt gibt, ne? Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ohne jetzt den sechsten Sinn da jetzt noch großartig wieder für sich komplett zu erklären, es ist einfach auch wieder ein Mosaikteilchen, was natürlich für Leute, die sich da in dieser Grenzwissenschaft, in der paranormalen Forschung, dieser Frage, dieser absolut elitären und einzigartigen Frage stellen, was passiert mit uns, nachdem wir sterben, Schrägstrich, was ist dahinter? Es ist vielleicht ein kleiner Beitrag, den man da leisten kann. Und ja, so wie jetzt mit dir auch, du hast wunderschön erklärt, dass deine Haltung, die du heute hast, nicht von ungefähr kommt. Ja, das ist halt schon sehr nachvollziehbar. Du hast deine Erfahrung gemacht und bleibst nach wie vor trotzdem am Ball und machst das dann für dich schon so, dass du dann mehr und mehr ein bisschen mehr Licht in das Dunkle bekommst.
Ich hoffe.
Elli, in dem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute, bleib so, wie du bist und wenn sich irgendetwas bei dir tun sollte, wir beiden stehen in Kontakt. Ich freue mich immer wieder, genau, wenn du dann auch, ich habe das ja schon wohlwollend und staunend gelesen, wenn du dann so ein, zwei Kommentare denn da, gerade ich glaube im YouTube-Bereich hast du dann ein paar Sachen von meinen Episoden so kommentierst und da merkte ich direkt so, okay, da ist Know-how dahinter, da macht sich jemand Gedanken darüber, das ist schon wirklich, muss ich noch einmal hier unterstreichen, sind sehr, sehr wertvolle Beiträge, die du da einfach auch in schriftlicher Form schon dazugegeben hast. Also,
Dankeschön.
in dem Sinne, ich wünsche dir nochmal alles Gute, bleib so, wie du bist und wenn was ist, melde dich sehr gerne und jetzt erst nochmal wünsche ich dir einen schönen Abend vor allen Dingen.
Gleichfalls.
Bis
Ciao.
dann, tschüss.
Das war es leider schon wieder mit dieser Episode. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert sie, lasst ein Like da oder schreibt einfach in die Kommentare. Alle weiteren Infos zum Podcast, der musikalischen Playlist und dem Podcast-Spendenkonto findet ihr unter dieser Folge in den Shownotes. Haltet immer eure fünf Sinne beisammen. Und wenn sich noch ein Sechster hinzugesellt, dann meldet euch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der sechste Sinn, der sechste Sinn.